ARD.
Wenn wir jetzt Gespräche haben und die finden nur unter Männern statt oder nur unter Frauen, dann laufen die anders, als wenn die gemischt sind. Man muss auch von seinen Ansprüchen als Mutter etwas abgeben. Man kann nicht alles sein, ne? Man kann nicht die Übermutter sein. Für mich war klar, dass ich immer auch einen Beruf haben will, wo ich gestalten kann und wo ich nicht nur abarbeite, sondern mithelfen kann, etwas zu verändern.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schürheck und die Frau, die ihr in dieser Folge kennenlernt, die hat mich wirklich beeindruckt. Christina Rühl-Hamers ist Vorstandsmitglied auf Schalke. Und genau da habe ich sie für euch besucht. Wie ist es, als Frau an einem Tisch voller Männer zu sitzen und auch noch das Sagen zu haben? Darüber haben wir gesprochen. Außerdem über die Frage, wie man Vollzeitkarriere im Profisport mit einem Familienleben mit zwei Kids vereinbaren kann. Und wir klären, warum sie und ich vielleicht bald schon in eine große Kirmeskarriere durchstarten. Das alles hört ihr in dieser Folge. Wenn sie euch gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Und wenn ihr Wünsche habt, wen wir als nächstes besuchen sollen, dann schreibt uns über unseren Instagram-Kanal sportschauf oder per Mail an sportschauf@sportschau.de. Und jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch, das wir letzten Sommer kurz vor der Fußball-EM aufgenommen haben. Dann sage ich an dieser Stelle nochmal Hallo und ganz herzlich willkommen. Wobei eigentlich musst du mich willkommen heißen. Ich sitze hier gerade auf Schalke mit Christina Rühl-Hamers. Hallo.
Ja, herzlich willkommen. Glück auf.
Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Erklär kurz für alle, die uns jetzt gerade hier leider nicht sehen können. Wo sitzen wir gerade?
Also wir sitzen hier in unserer Geschäftsstelle am Ernst-Kuzorra-Weg 1, oben in der dritten Etage in einem Besprechungsraum mit Blick über das Gelände. Also wir können von hier die Arena sehen.
Wir sehen die Arena, wir sehen die Trainingsplätze. Ich habe eben schon alles gesehen, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen gebraucht habe, um dich hier zu finden. Ich war schon überall, ich war schon in eurem Bistro, habe da die Leute kennengelernt. Alles sehr nette Leute, die hier auf Schalke arbeiten. Das ist ja ein Riesengelände.
Ja, ich glaube, das ist auch eben einzigartig, dass wir hier alles auf einem Gelände haben. Und das macht irgendwie auch Schalke aus, dass wir hier die Geschäftsstelle, die Arena, die Trainingsplätze, die Spielstätte der Jugendmannschaften, alles eben hier beisammen haben. Ja, das ist eben dieses Gemeinschaftsgefühl auch, was sich auch auf diesem Gelände halt ausdrückt. Und von hier oben hat man halt wirklich einen guten Blick darauf.
Ich habe eben auch einen Mitarbeiter gesehen, der mit dem Trecker unterwegs war. Der hatte aber auch Schalke-Trikot an auf seinem Trecker. Hat mich auch direkt begrüßt, als würde ich dazugehören.
Ja, genau. Das sind die Greenkeeper, die ja hier für das Gelände und die Trainingsplätze zuständig sind. Die haben natürlich jetzt eben die Phase, die Trainingsplätze wieder fit zu machen, dass dann alles wieder perfekt ist.
Wir gucken jetzt erstmal noch ein bisschen auf dich und deinen Lebenslauf. Mein lieber Kollege Conny Kleine ist mal bei uns ins Archiv geklettert und hat mal ein bisschen zusammengestellt,
Himmel hilft, ja,
wer du eigentlich bist. Ja, gucken wir mal, ob der Himmel hilft.
Sportschau F. Steckbrief.
Christina Rühl-Hamers ist 48 und kommt aus Haltern am See. Schon seit 4,5 Jahren ist sie Vorständin für Finanzen, Personal und Recht bei Schalke 04. 2020 war sie damit die erste Frau, die den Bereich Finanzen auf dieser Ebene bei einem Fußball-Bundesligisten verantwortet hat. Und ihre Führungsposition bei S04 kommt nicht von ungefähr. Schon als junges Mädchen posierte sie in Schalke-Trikot und zockte auf der Straße mit den Jungs aus der Nachbarschaft. Später schaffte das Sturmtalent sogar den Sprung in die Juniorinnen-Nationalmannschaft. Gar nicht leiden kann Christina übrigens Regelverstöße. Sehr gerne mag sie dagegen asiatisches Essen und Science Fiction. Ihre besondere Eigenschaft ist ihr Ehrgeiz. Dazu arbeitet sie gerne im Hintergrund und in Ruhe. Fun Fact: Christina Rühl-Hamers ist Kind einer Schaustellerfamilie und wusste somit schon ziemlich früh, wie man im Kassenhäuschen die Moneten zählt.
Ja, gut zusammengefasst.
Und was sagst du? Hat der Himmel geholfen? Bist du zufrieden?
Ja, also da war viel Richtiges bei. Das stimmt. Ja.
Da war viel Richtiges dabei? Das klingt jetzt, als wäre die Hälfte nicht so. Was hättest du lieber anders gesagt?
Nein, ich meine grundsätzlich ist das genau die Geschichte. Also mein Leben war, als ich klein war, ganz stark geprägt von Sport, insbesondere von Fußball und eben auch von den Erlebnissen, die ich auf der Kirmes quasi hatte bei meinem Opa. Und das sind eben auch zwei Themen, die mich extrem geprägt haben. Also wo holt man seine Erfahrung her, ne? Die einen eben auch fürs Leben prägen, auch für Entscheidungen, die man später trifft oder auch wie man halt eben ist und Entscheidungen auch selber trifft. Und das sind schon zwei wesentliche Themen, ja.
Mein Traum war es tatsächlich immer, als Kind Kirmeskind zu sein. Ich war immer neidisch auf die Kinder, von denen man wusste, die sind zumindest phasenweise eben mit dem Rummel unterwegs und erleben eben diese ganzen bunten Lichter und Gerüche und eben Breakdancer jeden Tag. Wie war das für dich damals auf dem Rummel? Du warst ja nur phasenweise dann immer mit, ne?
Ja, in den Ferien, ne? Also ich habe ja noch zwei Geschwister und ich war jetzt die einzige von uns, die Interesse hatte, in den Ferien quasi mitzureisen, also dann im Wohnwagen quasi mit der Familie von meinem Opa quasi mitzureisen. Und der war im Ruhrgebiet unterwegs und ja, da war ich dann ein paar Wochen in den Ferien quasi immer vor Ort. Und ja, das ist ein ganz anderes Leben. Also meine Eltern sind Pädagogen. Und da ist das Leben, sagen wir mal, etwas ruhiger als auf der Kirmes. Und das war das komplette Kontrastprogramm. Und ja, ich habe das halt auch geliebt, ne, da über die Kirmes zu gehen. Wir hatten so einen Chip-Schlüssel für den Autoscooter, in dem man sich direkt am Anfang abholen konnte.
Oh,
ne?
Da bin
ich dann quasi über die Kirmes gegangen und habe gesagt, hier, ich bin die Enkelin von Karl August Rühl. Und dann habe ich entweder Chips bekommen oder beim Autoscooter halt den Schlüssel. Und dann war man halt versorgt für die ganze Zeit, die man dann da war. Wenn man abends essen wollte, hat mich meine Tante losgeschickt mit einer riesen Schüssel, geh mal da zur Pommesbude und dann hat man die Schüssel voller Pommes gekriegt.
Oh, Christina, das klingt jetzt wirklich alles nach meinem Traum. Das ist auch unglaublich.
Ja, ich war jung. Und habe dann eben ja auch in diesem Fahrgeschäft gesessen, also hinter dieser Glasscheibe. Und da gibt's ja dann zwei Aufgaben. Einmal die Tickets verkaufen oder halt das Fahrgeschäft fahren und in dieses Mikro sprechen.
Die Leute, die immer so klingen und genau. Eine Runde rückwärts ansagen.
Genau, das war jetzt nicht so mein Ding. Das fand ich jetzt nicht so interessant, das zu machen, sondern ich habe mich dann schon eher wohler gefühlt an der Kasse und dann da alles zu regeln mit den Chips. Oder eben nachher auch, als ich älter war, rund um das Fahrgeschäft zu arbeiten und die Bügel zuzumachen, die Chips einzusammeln. Da konnte man ja dann quasi als Einziger, durfte man ja dann, während sich das noch drehte, draufspringen oder abspringen, was ja eigentlich verboten ist.
Das, was ja. Immer wirklich die coolen Kids aber auf
das
der Kirmes
sind die
machen.
Coolen Kids, genau.
Ah, das warst du. Ja, ja, guck mal. Aber also du warst eben da schon dann eben mit den Finanzen auch beschäftigt, hast da ja wahrscheinlich auch schon viel eben über Geld und so gelernt, weil gerade wenn man auf der Kirmes arbeitet, ja, für mich sieht das jetzt nur nach bunten Lichtern und tollen Erfahrungen und tollen Gerüchen und jeden Tag Pommes aus. Aber es ist ja auch manchmal ein hartes Leben, ne? Man muss ja auch gucken, wie holt man jetzt schon viel Geld ran, damit man dann den Winter übersteht oder so. Das gibt einem wahrscheinlich ein ganz anderes Gefühl und Verständnis von Geld.
Ja, das habe ich mit meiner Oma gemacht. Die hat halt jeden Abend die Kasse gezählt. Da habe ich dann mitgezählt. Das war wirklich dann noch Kleingeld rollen und dann am nächsten Tag zur Bank bringen. Und da hat die mir, ja, für mich wie so Lebensweisheiten jetzt rückblickend betrachtet mitgegeben, dass sie gesagt hat, ja, das ist jetzt zwar viel Geld, aber was müssen wir eigentlich mit dem Geld machen? Wir müssen diejenigen bezahlen, die uns helfen, das Fahrgeschäft aufzubauen und abzubauen und zu betreiben. Wir haben im Winter keinen Platz, das heißt, wir müssen was sparen, um im Winter eben auch genug Geld zu haben. Und da hat sie versucht, wie alt war ich da, vielleicht so 12, 13, mir da das Thema so beizubringen, dass das zwar jetzt viel Geld aussieht und auch viel Geld war, aber dass das ja eben ja arbeiten muss für einen selber und halt eben auch, dass man haushalten muss damit. Und das war schon total spannend, weil man ja eigentlich in dem Alter damit sonst so nicht konfrontiert wird.
Das Gute war, dich mussten sie nicht bezahlen, dich konnten sie in Pommes bezahlen. Du hast wahrscheinlich, oder hast du ein bisschen Taschengeld bekommen?
Ja, das ist ja, wie das so ist bei Großeltern, dass die einem dann schon mal Geld zustecken. Ja. Ne? Das ist so, aber also ja. Das war eine super spannende Zeit und auch ein großes Kontrastprogramm zu dem, was man eben sonst im Alltag hat. Ne? Ja. Für mich waren das total tolle Ferien.
Aber damals eben für dich vor allen Dingen die Finanzen ein wichtiges Thema auf der Kirmes. Das mit dem Ansagen war nicht so dein Ding, sagst du. Ich persönlich würde ja die Ansagen machen. Lass uns doch einfach einen Pakt schließen. Wenn ich mal kein Radio und Podcast mehr mache und du kein Fußball, dann machen wir ein Fahrgeschäft auf. Ich mache die Ansagen, du machst den Rest.
Welches nehmen wir denn?
Also Breakdancer finde ich schon
okay,
geil.
Okay, gut, gebongt.
Machen wir. So, jetzt gucken wir mal auf deine Fußballzeit. Fußball eben auch schon als Kind deine große Liebe. Warst schon immer großer Schalke-Fan. Es gibt Fotos von dir als Kind im Schalke-Trikot bei euch im Garten. Woher kam die Liebe?
Ja, wie das halt so ist im Ruhrgebiet. Ne? Ich glaube, die wird vererbt irgendwie über die Familie, kommt das ganz automatisch. Mein Vater, mein Opa, also der Kirmes-Opa, waren auch glühende Schalke-Fans. Und ja, mit denen bin ich auch relativ regelmäßig ins Parkstadion gegangen. Man hat ja so ein paar Erinnerungen, die so richtig sich festsetzen. Also diese Erinnerung, dass ich quasi reingeschmuggelt wurde ins Stadion. Ne? Also bin dann zwischen meinem Vater und meinem Opa unter der Jacke quasi durch den Eingang gegangen.
Ach, du warst da illegal drin. Jetzt weiß ich, was bei unserem Steckbrief nicht passte, nämlich, dass sie will keine Regeln brechen. Dabei damals schon.
Ja, und ich fand das schwierig, also muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja genau das, was mir damals schon auch ein komisches Gefühl gemacht hat. Aber das war so gang und gäbe. Das Parkstadion war in der Regel ja auch nicht ausverkauft und man hat das sozusagen geduldet, dass die Kinder quasi mit durchgehen. Und mein Opa hat sich dann immer einen Spaß gemacht, dass er so die Jacke dann da quasi so drüber gestülpt hat. Und dann hatten wir natürlich auch Sitzplätze, die eigentlich ja vorgegeben waren. Und mein Opa wollte aber woanders sitzen. Und die Brüstungen im Parkstadion waren so hüfthoch. Und dann ist er quasi über so viele Brüstungen drüber geklettert, wie er für richtig gehalten hat, bis er an dem Platz war, wo er sitzen wollte. Und ich musste als Kind eben mit hinterher. Und habe damals schon für mich klar gehabt, dass das jetzt nicht richtig ist, ne? Und dass ich das selber auch nicht gemacht hätte, aber ich konnte in dem Moment ja nicht anders als quasi hinterher. Und das nehme ich, ist immer ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man dann irgendwie schon geprägt ist und einem dann vielleicht so Regeln, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat und dann auch ein Grummeln dabei hat, dann vielleicht insgesamt präsenter sind im Leben. Ne?
Damals eben du dann als Fußballfan im Stadion, ist ja das eine. Aber wie bist du dann in den Verein gekommen?
Ich habe mit den Nachbarjungs, wie das da in dem Beitrag ja auch schon gesagt wurde, relativ regelmäßig gespielt, ob im Garten, auf der, damals konnte man wirklich noch gut auch auf der Straße spielen, da war nicht ganz so viel Verkehr. Wir hatten aber auch ein, zwei Bolzplätze in der näheren Umgebung. Ich bin ja in Recklinghausen aufgewachsen. Und irgendwann habe ich anscheinend so doll genervt zu Hause, dass mein Opa mir dann den Eintritt in den Fußballverein geschenkt hat mit kompletter Ausrüstung. Meine Mutter war nicht ganz so begeistert damals. Ich glaube, da war ich 11. Die wollte das eigentlich nicht so gerne, dass ich in den Fußballverein gehe. Und mein Opa hat das dann durchbrochen, indem er mir eine komplette Ausrüstung und Gutschein zum Geburtstag geschenkt hat. Und dann konnte meine Mutter nicht anders. Ja, und mich mit 11 in den Verein gegangen. Noch in eine Jungmannschaft, das war gemischt. Und dann ist relativ schnell, ich glaube, nach einem halben Jahr ist das aufgekommen, dass es die ersten Mädchenmannschaften in Recklinghausen gab. Und dann war das ganz stark gewollt, dass alle Mädchen sich dann auch zusammentun und in diesen Mädchenmannschaften spielen. Ich war da ehrlich gesagt nicht ganz so begeistert, weil man sich natürlich auch in seiner Mannschaft wohlgefühlt hat und auch das Niveau natürlich zu Beginn jetzt auch nochmal ein anderes war. Aber relativ schnell hat man da dann auch Freundschaften geschlossen und ja, hat auch erfolgreich gespielt, dann war das auch vollkommen okay. Das war noch komplett anders als jetzt. Es gab nur Mädchen und Damen, bis U16 Mädchen und ab 16 dann die Damen. Also es gab nur zwei quasi Altersklassifizierungen.
Wie war das denn damals eben als Mädchen auf dem Fußballplatz? Bist du da von den Jungs dann damals noch eben in deiner ersten Mannschaft direkt auch respektiert worden? Oder war das eher noch so, ach ja, oh nee, will jetzt wirklich mitspielen, aber Mädchen?
Ich habe da ehrlich gesagt keinerlei negative Erinnerungen dran. Ich kann da auf jeden Fall nichts berichten, was anscheinend so hängen geblieben ist, negativ hängen geblieben ist. Für mich war das einfach immer total normal. Ich habe halt realisiert, dass es jetzt weniger Mädchen gibt als Jungen, die Fußball spielen, klar. Und auch in der Schule war ich, glaube ich, fast das einzige Mädchen, was gespielt hat. In der Pause oder auch jetzt vorm Sportunterricht mit dem Sportlehrer noch ein paar Bälle geschossen hat. Aber ich habe das für mich nie zum Thema gemacht. Ich wollte Fußball spielen und dann habe ich Fußball gespielt.
Ja, und umso besser, dass du ja keine negativen Erfahrungen dann gemacht hast. So muss es ja sein. Und du hast dann ja auch wirklich richtig Karriere gemacht, relativ schnell. Du hast angefangen erstmal bei Blau-Weiß Post Recklinghausen.
Ja.
Dann bist du zum SG Hillen.
Genau.
So, und dann aber auch Juniorinnen-Nationalmannschaft. Was war denn so in deiner sportlichen Karriere damals dein Highlight?
Ja, wir sind mal bei der Westfalen-Auswahl in Basinghausen in Hannover. Da war ich auch U16 oder 16 deutscher Meister geworden mit der Westfalen-Auswahl. Das fand ich total toll. Das war, ist mir so richtig in Erinnerung geblieben. Auch die Saison, wo wir aufgestiegen sind in die Bundesliga mit SG Hillen. Die war auch grandios. Weil
1995,
das,
ne?
Das war 95, genau. Da gab es noch die zweigleisige Damen-Bundesliga. Die Mannschaften konnten sich die weiten Fahrten nicht leisten. Und deshalb ist quasi Nord und Süd getrennt gewesen, damit man nicht so lange Fahrzeiten hat. Ja, und da, das war ein richtiger Hype in Recklinghausen. Da war das Radio bei den Spielen und hat nachher Interviews gemacht. Nach jedem Wochenende waren die Zeitungen voll mit den Berichten über uns, weil wir da jetzt quasi die erfolgreichste Mannschaft waren in Recklinghausen und sich da die Zeitungen richtig drauf gestürzt haben. Das war einfach schön, weil das so unheimlich positiv war und man mit unheimlich vielen positiven Reaktionen dann quasi konfrontiert wurde. Ob das jetzt in der Schule war von Mitschülern und Schülerinnen oder Lehrern oder auch so im Umfeld. Das, aber ich ein Highlight habe ich einfach nicht. Das,
aber mein Highlight sind gerade deine Augen, wie sie strahlen, während du darüber erzählst. Also eine tolle Zeit, die du da gehabt hast. Hat man aber damals auch schon als junge Spielerin viel Druck verspürt? Gerade so, ich meine, 95, ihr seid dann aufgestiegen. Das ist natürlich toll. Aber danach, also der Druck wächst ja schon auch mit jedem Erfolg nochmal. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Nee, ich habe ehrlich gesagt keinen Druck gespürt. Also ich hatte einfach nur unheimlich viel Begeisterung beim Spielen. Ich glaube, das ist auch genau das, was ja auch dieser Breitensport-Gedanke hier ausmacht, ne? Dass man einfach Lust hat zu spielen. Da ging es ja weder um Geld verdienen noch um irgendwas. Eigentlich ging es auch nicht um Titel. Klar wollte man sportlichen Erfolg, ne? Das gehört ja, wenn man engagiert Fußball spielt, dazu, dass man gewinnen will. Und wenn man, klar, dann steigt man vielleicht auf. Und aber nee, also Druck habe ich wirklich gar nicht gespürt.
Wir hören jetzt mal eine kleine Botschaft, die dir hinterlassen worden ist, von einem deiner ehemaligen Trainer. Und ja, da wirst du schon, der wackelt schon das Bein, ja, ganz nervös. Ja. Mal gucken, wer es ist. Es ist jemand, der in der Nachwuchsförderung in NRW ganz große Zeichen gesetzt hat und ja, viele Menschen geprägt hat.
Ja.
Möchtest du einmal raten oder soll ich es dir verraten, damit du dich nicht in die Nesseln setzt?
Paul Schumann.
Exakt. Da hören wir mal rein. Wir haben ihn gebeten, eine Nachricht für dich zu hinterlassen. Und es klingt fast schon wie eine Laudatio.
Audiobeweis. Hallo Christina, dir ganz liebe Grüße und ein herzliches Glück auf von deinem ehemaligen Verbandstrainer. Einige Zeit ist es schon her, du als meine Spielerin, ich als dein Coach der Westfalen-Auswahl. Auf Anhieb habe ich noch das DFB-Mädchensichtungsturnier 1990 im Kopf. Wir schafften es, mit einigen Siegen bis ins Endspiel vorzudringen, trafen auf die Auswahl Badens, besiegten sie und du erzieltest das entscheidende Tor zum Sieg. Dabei warst du die Jüngste im Kader, durchweg ein Jahr jünger als deine Mitspielerinnen. Eine echte Sturmspitze. Leichtfüßig, gewandt, schnell, trickreich und immer zielstrebig und zielorientiert. Du wusstest einfach, wo das Tor steht. Der kurze Weg dorthin war immer dein Streben. Schalke 04 könnte so einen Spielertypen unbedingt gebrauchen, wenn man seine angestrebten Ziele in der neuen Saison verfolgen will. Dir alles Gute und bis die Tage.
Ja, also ist natürlich total nett gesagt. Ich war halt jung, ne? Ich war 14, werde ich wahrscheinlich da gewesen sein, 15, ich bin nicht ganz sicher. Ist wirklich schön zu hören, ne? Aber das ist, man ist da natürlich noch ein Kind, ne? Und das ist, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, ne? Mit dem, was jetzt irgendwie auch Profisportler machen, ne? Aber
trotzdem schön zu hören, wie stolz er ist.
Das stimmt.
Dich auch begleitet zu haben auf deinem Weg. Und er hat mir auch noch ganz stolz ein Bild rausgesucht und geschickt von einer Mannschaft, Fußballerin, alle in blauen Trikots.
Ja.
Wer seid ihr da genau? Was habt ihr da gemacht?
Uiuiui. Ja, da ist ja der Paul Schumann. Das ist die Westfalen-Auswahl, genau. Oh, wie hieß die Betreuerin noch? Ich komme auf den Namen nicht. Die war immer dabei, die immer mit dabei.
Und welche bist du von den Spielerinnen da? Eine, die vorne hockt oder eine, die hinten steht?
Die hinten steht, die mit dem blonden Haaren, neben der Betreuerin.
Ach.
Das bin ich.
Super, eine der größten Spielerinnen auch?
Ja.
Ist das eine Zeit, mit der du, die du oft noch so in deinem Herzen trägst oder mit der du oft noch mal so ein bisschen dich selbst auch konfrontierst, da noch mal dran denkst? Oder ist so wirklich die Fußballerin aktive Zeit für dich komplett abgehakt?
Ja, eigentlich ist das komplett abgehakt. Wo ich da ab und zu noch mit konfrontiert werde, ist das ja, ich habe ja 9-jährige Zwillinge und die spielen auch beide Fußball und ich wohne ja wieder in Recklinghausen und die spielen jetzt auf den gleichen Fußballplätzen, auf denen ich auch gespielt habe, zwar auf Kunstrasen und nicht auf Asche oder auf Rasen. Und deshalb ist das oft ein Revival, ne? Wenn man dann genau auf diese Fußballplätze kommt, den einen oder anderen dann da auch mal trifft, ist auch immer ganz lustig von früher, dann denkt man da schon nochmal dran zurück. Ist auch manchmal ein komisches Gefühl, dann nach so vielen Jahren dann nochmal hinzukommen. Aber ich fieber jetzt ehrlich gesagt mehr bei meinen Kindern mit, als dass ich da in Erinnerung schwelge. Das ist einfach super lange her. Es war eine ganz tolle Zeit, die natürlich auch geprägt hat. Aber ja, die begleitet mich jetzt nicht in meinem Alltag.
Kommen wir trotzdem nochmal zu dem Ende dieser Zeit. Nämlich Karriereende verletzungsbedingt. Mit wie vielen Jahren war das Kreuzbandriss?
Ja, genau. Ich habe ja dann nach dem Abi 96 das Studium in Münster begonnen. Ich wollte eigentlich auch was mit Sport machen. Das hat dann verletzungsbedingt ja nicht ganz funktioniert. Und dann habe ich in Münster angefangen, habe dann da noch versucht, das aufrechtzuerhalten, irgendwie zu trainieren, parallel und in Recklinghausen am Wochenende zu spielen. Das hat aber auch alles nicht so richtig gut zeitlich funktioniert. Und dann kam der zweite Kreuzbandriss am gleichen Knie links dazu. Und dann hat man mich auch zur Sportinvalidin gemacht für 2 Jahre. Ich war dann viel in so Reha-Maßnahmen, habe mich grundsätzlich wieder fit gemacht, habe dann aber für mich auch entschieden, dass das, also dass man seinen Körper ja auch nicht komplett ruinieren muss. Dann dafür, dass man das jetzt eh gerade irgendwie auch schwierig integriert bekommt in den Lebensabschnitt mit Studium. Und ja, dann habe ich für mich entschieden, dass das Thema Fußball aktiv dann erstmal ruht. Ja, es war schon schwer, also dann jetzt einfach, also wirklich zu entscheiden, dass man das, was ja letztendlich die komplette Freizeit dominiert hat, auf einmal nicht mehr zu machen und sich dann was Neues zu überlegen, was man in seiner Freizeit macht, war auch nicht ganz so einfach. Und am Ende ist ja das Studium dann gerade in Münster auch mit dem Studentenleben schon so, dass man das ausfüllen kann. Yeah. Ich habe dann irgendwie versucht über Fitnessstudio oder irgendwie, es gab dann ja auch so Fußball-AGs dann an der Uni, das irgendwie mich fit zu halten. Das hat mir alles nicht gefallen, weil Joggen oder im Fitnessstudio Sport zu machen ist halt so anders als Mannschaftssport.
Was hat dir das Mannschaftsding gegeben am Sport, was du eben so geliebt hast?
Ja, also auch das Thema Gemeinschaft, aber auch die Zielstrebigkeit, die man da ausleben kann. Also ein Ziel verfolgen, gewinnen zu wollen, was zu erreichen, auch Leistung zu bringen, einen Plan zu haben, sich genau zu überlegen, was muss ich eigentlich machen, um wohin zu kommen und das eben auch nicht alleine. Also dann im Team und zu gucken, wie kriege ich das optimiert. Da ist eine unheimliche Dynamik drin, ne? Also auch diese festen Termine zu haben, dann und dann ist Training, dann und dann geht man dahin. In Gemeinschaft danach auch diese Siege oder auch Niederlagen zu feiern oder zu verarbeiten. Du hast ja auch Freunde und ein Umfeld da quasi gewonnen. Und auf einmal ist das insofern weg, weil natürlich sind die Leute noch da, aber das gemeinsame Element ja nicht mehr. Mhm. Und die anderen haben ja auch alle weitergespielt. Und da jetzt einfach hinzugehen und zuzugucken, ist mir total schwer gefallen. Deshalb habe ich einen relativ großen Cut dann auch gemacht. War Anfang 2000 auch ein Jahr Erasmus-Studentin, war da in Madrid in Spanien für 9 Monate und habe wirklich versucht, wie einmal sozusagen einen Cut zu machen, komplett, um dann wieder zu gucken, wie orientiere ich mich da eigentlich neu, weil das schon sehr schmerzhaft war, nur Fußball zu gucken und nicht zu spielen.
Es klingt so ein bisschen fast wie nach so einem Beziehungsende.
Ja, klar. Also ich meine, am Ende sind das ja alles so Lebensabschnitte, die man hat. Und ich habe also wirklich komplett in meiner Freizeit nur Sport gemacht. Und so richtig arrangiert habe ich mich immer noch nicht mit damit, weil ich auch jetzt merke, wenn ich intensiver Sport mache, melden sich dann die Knie oder irgendwas. Also dieses so ein bisschen Sport machen, wenn man mal, also zumindest ist ja kein Leistungssport, aber an seine Leistungsgrenze gegangen ist. Und jetzt macht man das nur noch so auf Sparflamme. Das ist gar nicht so einfach, also da diesen Mittelweg durchzufinden, weil man immer denkt, ja gut, wenn du jetzt nochmal jeden Tag joggen gehen würdest, dann wärst du noch besser. Und dieses sich damit zu arrangieren, dass man das halt nicht macht, auch nicht kann und auch gar keine Zeit hat, ne? Also ganz ehrlich, würde es auch gar nicht mehr in meinen Alltag integriert bekommen. Das macht es mir schon schwer, was zu finden, was ich regelmäßig machen will.
Ja, wie viel Sport du jetzt überhaupt noch in deinen Alltag bekommst, werden wir gleich sehen, wenn wir mal ein bisschen auf deinen beruflichen Alltag jetzt gucken. Du hast dann eben nichts mit Sport studiert am Ende, weil es eben auch nicht ging, sondern hast dann BWL studiert, hast du gerade schon auch erzählt, in Münster, bist dann Wirtschaftsprüferin geworden und Steuerberaterin und mit Zahlen einfach absolute Expertin. Wie bist du dann auf Schalke gelandet? Dann doch wieder beim Sport.
Ja, genau. Und das ist natürlich überhaupt nicht geplant gewesen und kann man ja auch gar nicht planen. Ne? Wäre auch total vermessen, irgendwann mal zu sagen, ich will irgendwie bei Schalke arbeiten. Das hätte ich mir niemals träumen lassen. Niemals. Also das ist totaler Zufall gewesen. Man kann auch sagen, vielleicht auch Schicksal, wenn man daran glauben würde. Ich war bei einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungskanzlei in Düsseldorf und habe mich umorientiert. Also bin nach dem Wirtschaftsprüferexamen, habe ich dann gesagt, boah, jetzt ist vielleicht mal eine Station gekommen, dass man beruflich sich verändert. Und war dann bei Wart und Klein in Düsseldorf an meinem, ich glaube, zweiten oder dritten Arbeitstag. Und dann ist mein damaliger Chef zu mir gekommen und hat gesagt, so Frau Rühl, wir haben jetzt ein neues Mandat. Schalke 04, Sie sind ab morgen auf Schalke. Und ich meine, dass er nicht wusste, dass ich Schalke-Fan war. Er sagt, dass er es wusste. Ich habe damals gedacht, okay, da hat er sich gedacht, gut, die ist jetzt neu, hat noch nicht so viele Projekte und ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir da keinen Schalke-Fan hinschicken und als Frau vielleicht. Er bestreitet das bis heute, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann hatten wir hier mit, ich glaube, 3, 4 Personen von Wart und Klein halt ein Projektteam, wo wir mit dem Finanzteam von Schalke in der damaligen Situation Unterlagen so aufbereitet haben, dass man mit DFL und Banken quasi die Themen besprechen konnte, die damals auf dem Tisch lagen hier.
Und was war das dann damals für ein Gefühl, dann eben ins Stadion zu kommen, nicht mehr unter dem Mantel deines Opas illegal, sondern eben als jemand, der weiß, ich arbeite jetzt gerade hier, also ja, jetzt gerade auf Zeit für ein Projekt, aber ich arbeite jetzt hier.
Ja, ich glaube, also so richtig komisch wurde es dann, als ich wirklich dann hier angestellt wurde, ein halbes Jahr später, hatte mich ja dann Peter Peters gefragt, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, nicht mehr als Wirtschaftsprüferin zu arbeiten, sondern ihn hier unterstützen würde. Und da waren die ersten Spiele super irritierend für mich, weil man so tief in den Zahlen drin steckte und man dann wirklich die Spiele in Zahlen geguckt hat. Also man wusste genau, wie viel die Mannschaft jetzt kostet, die auf dem Spielfeld steht. Man wusste genau, wenn jetzt ein Spieler eingewechselt wird, und zwar genau irgendein Spieler, ob der jetzt das x-te Spiel macht und eine Sonderprämie fällig wird. Oder warum jetzt in der letzten Minute noch ein Spieler eingewechselt wird, der auch noch von der Punkteinsatzprämie profitiert. Oder wenn man im Pokal gespielt hat und man ist rausgeflogen, wie viel Einnahmen dann quasi verloren gehen, weil man die nächste Runde nicht erreicht hat. Und das war super interessant. Aber wenn man eigentlich Fußball gucken will, war das irgendwie, habe ich gesagt, das habe ich gar nicht so richtig gut hingekriegt, weil die Zahlen ständig gestört haben. Und ich wollte ja eigentlich auch das Fußballspiel gucken. Und man guckt ja Fußball auch emotional und dann diese sachlichen Zahlen da immer dazwischen. Das hat auch echt gebraucht, bis ich das so sortiert hatte, bis man dann auch, ich meine, Schalke ist total groß und wenn man von draußen drauf guckt, dann ist das halt viel mehr als nur diese Spieler auf dem Platz. Und bis ich da so richtig drin war, hat das wirklich gedauert. Und dann geht das, ne? Dann kann man das irgendwann wegschieben, sagt dann so, die 90 Minuten, ne? Bitte Kopf frei und das Fußballspiel gucken. Es war super interessant.
Also 2010 war das dann ungefähr, was du jetzt beschreibst. Da bist du Direktorin für Finanzen und Personal geworden.
Ja, das war, glaube ich, am Anfang Leiterin Rechnungswesen, glaube ich, war der erste Titel.
Okay. Genau. Und dann eben du mit den ganzen Zahlen. Dann bei Schalke muss man ja auch sagen, ne? So groß deine Liebe zum Verein ist, so groß sind aber auch die Schulden von Schalke. Das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung. War das auch viel Druck, der damals mit dieser Position gekommen ist?
Also ich wusste ganz genau, worauf ich mich einlasse, weil ich war ein halbes Jahr als Beraterin da, hatte alle Zahlen gesehen, hatte völlige Transparenz. Und ich habe das im vollen Bewusstsein dann eben auch gemacht habe dafür ja auch meinen Wirtschaftsprüfertitel quasi ruhen stellen müssen. Und bei Schalke habe ich sofort gesehen, dass Schalke super viel Potenzial hat und dass wir unheimlich viel bewirken können, wenn man den Fußball grundsätzlich professionalisiert. Also ich glaube, jetzt 2010 war das Level insgesamt bei den Fußballclubs noch nicht so vom Professionalisierungsgrad wie jetzt. Das hat sich ja entwickelt auf allen Ebenen. Und dass ich da mithelfen konnte, war eine super spannende Aufgabe. Und das habe ich relativ schnell in diesem halben Jahr als Beraterin erkannt, wie viel Potenzial da ist und ja, wie sehr ich dann auch geglaubt habe, mithelfen zu können, das dann eben auch zu realisieren.
Und vor allen Dingen hast du auch noch mehr Verantwortung dann übernommen. 2020 hast du den Vorstand für Finanzen, Personal und Recht übernommen. Und damit warst du die erste Frau, die im Vorstand eines deutschen Fußball, damals Erstligisten, das Finanzressort dann verantwortet hat. Wir haben von unserer letzten Gesprächspartnerin, Celine Orus, die hat uns eine Nachricht hinterlassen für dich und eine Frage an dich.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Eine Frage, die ich mir überlegt habe, ist tatsächlich, wie es ist für eine Frau in so einem Vorstand wie bei Schalke 04 zu sein. Ist das so, wie man sich das noch manchmal vorstellt, dass es doch eine Männerdomäne ist und es ganz schön tough ist? Oder ist es so, dass es tatsächlich ja der Weg dahin geht, dass es immer offener wird und auch ja mehr Frauen da in diese Führungspositionen kommen, was ich persönlich sehr, sehr begrüßen würde, weil ich einfach finde, dass da Frauen genauso hingehören.
Ja, der letzte Halbsatz, ne, oder der letzte Satz ist halt genau das Wichtige, ne? Also Frauen gehören einfach in solche Positionen. Das ist auch mein Selbstverständnis, dass das so ist. Deshalb mache ich mir persönlich darüber gar nicht so viele Gedanken und ich bin eh vom Typ relativ tough und auch mit meiner Vergangenheit und Sozialisation mit Kirmes und Fußball bin ich das ja auch gewohnt, mich mit sehr vielen jungen Männern halt zu umgeben. Und ja, wie ist das? Also ich habe auf jeden Fall auf Schalke da bisher nichts mitbekommen, was mich in irgendeiner Weise negativ tangiert hat. Also ich habe jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht, dass ich mich da jetzt irgendwie durchkämpfen musste. Ich kriege das immer erst eher dann mit, wenn andere davon berichten, weil es gibt ja diese Fälle, dass man sich irgendwie durchkämpfen muss. Und ich kriege das auch mit, wenn ich mit anderen Frauen unterwegs bin und dann passiert was. Und ich reagiere da vielleicht gar nicht drauf oder kriege das noch nicht mal mit. Und meine Kollegin kriegt das aber mit. Also da habe ich öfter Situationen. Also zum Beispiel war ich mal bei einer Veranstaltung, da stand ich auch zur Wahl. Und da stand auf dem Wahlzettel Herr Christina, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Vorname stand, Herr Rühl-Hamers. Und ich habe darüber gelacht, weil ich gedacht habe, ja gut, sonst sind hier ja auch nur Männer, haben sie wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, hat irgendeine Assistentin vielleicht einen Fehler gemacht. Aber die Kollegin, die mit dabei war, die hat sich total aufgeregt. Das kann ja wohl nicht sein, das ist eine Frechheit, dass die da nicht Frau hinschreiben. Ja. Und da habe ich öfter mal Situationen, oder es ist auch natürlich mal so, dass nicht immer klar ist, dass ich, wenn ich auf Veranstaltung bin, jetzt nicht die Assistentin von irgendjemandem bin oder die Begleitung, sondern vielleicht da eben eine Aufgabe habe oder in Funktion bin. Das kommt auch schon mal vor. Ich lächle das immer mit, weil mich das überhaupt nicht stört. Mich nervt das auch nicht. Ich habe auch keine negativen Gefühle dabei, weil ich dann denke, ja gut, der weiß es halt nicht, ist auch egal. Dann weiß das vielleicht nach dem Termin, dass ich nicht bin.
Du und, hast es ihm ja am Ende dann gezeigt.
Genau. Und dann beim nächsten Mal begrüßen die mich dann auch anders. Und das ist für mich, also ich glaube halt, dass ich vom Typ halt so bin, dass mich das einfach nicht stört, weil ich will auch nicht, dass mich das stört. Ich will auch gar nicht, dass mich das beschäftigt, weil das klaut mir nur Energie, die ja gar nichts bringt, wenn ich die da reinsetze, sondern ich mache das einfach, was ich für richtig halte. Und wenn ein anderer, also ich hatte aber auch noch nie eine richtig extreme Situation, ne? Aber ich merke dann immer, wenn andere dabei sind, dass die das anders wahrnehmen als ich. Ich bin da anscheinend ein bisschen speziell, was das angeht.
Ich habe neulich Zahlen gelesen vom DFB und von der Sporthochschule Köln. Die haben mal nachgerechnet, das war ein Bericht über 2017, 2018, wie viele Frauen im Fußball in Deutschland in Vorständen sind. Wie viel Prozent? Was glaubst du, wie viel Prozent der Vorstände sind Frauen?
Ja, für die erste und zweite Liga weiß ich ja, wer es ist quasi. Also verschwindend gering, also.
Und insgesamt im Fußball sind es tatsächlich 7%.
Ja.
Aber, und das fand ich auch schön, der Bericht kann belegen, dass da, wo Frauen im Vorstand sind, die Finanzen der Vereine signifikant besser sind, als da, wo Männer nur da sind.
Also ob die Finanzen jetzt bei Schalke so richtig gut sind, also das ist ja die Frage. Nein, also Quatsch beiseite. Ich glaube halt, dass grundsätzlich es sehr sinnvoll ist, sehr heterogen verteilte Kompetenzen zu haben, weil das immer gut ist, wenn man sich ausgleicht. Und es ist halt faktisch so, dass wenn wir jetzt Gespräche haben und die finden nur unter Männern statt oder nur unter Frauen, dann laufen die anders, als wenn die gemischt sind. Und deshalb glaube ich, dass grundsätzlich gemischt jetzt Mann und Frau, aber gerne auch andere Unterschiede, sind halt immer von Vorteil. Ich glaube auch, dass das im Bereich Finanzen, wenn man dann die Qualifikation hat, die ich habe mit Steuerberater, Wirtschaftsprüferin und Wirtschaftsprüferin, kann mir ja die Expertise auch keiner streitig machen. Die habe ich halt. Und die ist ja sogar belegt dann durch diese Titel. Sodass ich als Frau in dieser Position zumindest dieses Gerangel nicht habe, dass mir jemand erklären will, dass ich meinen Job nicht kann. Und ich glaube, das hat mir schon auch geholfen, ein gewisses Standing einfach grundsätzlich zu haben. Vielleicht kam es deshalb zu diesen Situationen nicht. Ich würde mich freuen, wenn der Fußball sich noch viel mehr dafür öffnet. Ich würde mich aber auch freuen, wenn sich noch viel mehr Frauen öffnen und sagen, ich will auch in diese Rolle gehen. Und ich weiß ja selber, wie schwer mir die Entscheidung gefallen ist. Man muss in Teilen ein bisschen was von seinem Privatleben eben auch abgeben. Man muss auch von seinen Ansprüchen als Mutter etwas abgeben. Man kann nicht alles sein, ne? Man kann nicht die Übermutter sein und das vielleicht genauso machen, wie das vielleicht die eigene Mutter bei einem gemacht hat. Das geht halt nicht in so einer Rolle. Und da würde ich mir auch wünschen, wenn sich die Frauen diese Frage vielmehr wirklich mal selber beantworten, was sie eigentlich wollen und was sie auch bereit sind, dafür zu geben. Weil man kann nicht alles haben. Man kann nicht die Vollzeit seine Kinder betreuen, wollen, dass die nicht in die OGS gehen, trotzdem Karriere machen, trotzdem für den Ehemann immer alles parat haben, am besten noch für den gekocht haben. Das geht halt einfach alles nicht. Und da muss man sich selber die Frage stellen, wo will ich denn Abstriche machen?
Wo machst du denn Abstriche?
Ja, für mich war klar, dass ich immer auch einen Beruf haben will, wo ich gestalten kann und wo ich nicht nur abarbeite, sondern mithelfen kann, etwas zu verändern. Und mir war immer wichtig, dass ich immer in der Position, in der ich bin, zumindest, auch wenn es manchmal sehr viel Durchhaltevermögen gekostet hat, das Licht am Ende des Tunnels sehe und sehe, okay, da will ich hin und jetzt haben wir ein paar Hürden, die müssen wir gehen. Und das war mir immer wichtig. Und dann habe ich mich mit meinem Partner entschieden, eben auch Kinder zu bekommen. Und dann war klar, dass wir das nur gemeinsam machen können und dass das nicht nur bei mir verortet sein kann. Und klar, und als ich dann eben die Entscheidung getroffen habe, dann auch mich zur Verfügung zu stellen für diese Vorstandsposition, war das ja noch mal wichtiger zu sagen, okay, jetzt werde ich noch weniger Zeit haben können. Und mein Mann hat halt gesagt, klar, das regeln wir. Ich halte dir da den Rücken frei und du kannst das machen. Aber dann muss man sich halt eben auch nicht beschweren, wenn man nicht alles hinkriegen kann. Also ein Beispiel, ich habe das so lustig, weil ich da, ich glaube vor 2 Tagen, weil meine Kinder hatten jetzt am Montag Geburtstag, da habe ich mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen, das ist, ich weiß nicht, wie alt waren die da, 2 Jahre, glaube ich, oder 3. Da war an dem Tag, an dem Geburtstag, eine Mitgliederversammlung, an dem Geburtstag meiner Kinder.
Oh nein.
Und dann haben wir das so geregelt, dass wir den Geburtstag um einen Tag verschoben haben. Und wir haben den Kindern einfach vorgespielt, kannten ja noch kein Datum und nichts, dass die einfach einen Tag später Geburtstag haben. Wir haben das dann mit dem Kindergarten und so weiter besprochen, dass die da auch nichts sagen. Und wir haben einfach den ganzen Geburtstag um einen Tag verschoben. Da muss man halt eben auch bereit sein, solche verrückten Sachen zu machen und dann aber auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Und meine Kinder werden da keinen Schaden von erlitten haben. Die wissen es, glaube ich, bis heute nicht, dass wir das einfach gemacht haben. Wir haben den Geburtstag
Sie
gefeiert und fertig.
Vielleicht jetzt. Ja.
Und ich glaube halt, dass viele so idealistisch sind, dass ihnen das schwerfallen würde, da Abstriche zu machen. Und natürlich kann ich auch nicht bei jedem Plätzchen backen in der Schule dabei sein. Ich versuche das und wenn jetzt wieder Zirkusprojekt ist am Ende des Monats, versuche ich auch das irgendwie hinzukriegen. Aber wenn jetzt rein theoretisch an dem Tag eine Aufsichtsratssitzung ist, geht auch das nicht.
Ja.
Und deshalb würde ich mich freuen und finde das auch wichtig, dass Frauen in solche Positionen kommen. Und ich glaube auch, dass jedes Unternehmen davon profitiert. Und sowohl die Unternehmen, also die es entscheiden, dass Frauen in solche Positionen kommen können, müssen den Blick dafür haben, dass das wichtig ist. Aber auch die Frauen müssen es wollen. Und deshalb nochmal Bewerbung. Der Fußball ist eine tolle Branche, auch für Frauen. Es gibt ja Statistiken, dass leider die Branche Fußball von vielen Frauen ausgeschlossen wird. Vielleicht auch noch mit diesem veralteten Bild. Und vielleicht gibt es das auch noch in dem einen oder anderen Unternehmen. Aber es gibt auch Unternehmen, die da wirklich sich neu aufstellen, dass die Frauen glauben, dass sie das nicht vereinbaren können. Man kann das vereinbaren. Und das macht auch wirklich großen Spaß. Und so wie ich die Herren in der ersten und zweiten Bundesliga jetzt auch kennengelernt habe, bei diversen Treffen, sind die auch total offen. Also man muss das eben nur als normal auch verkaufen. Also das ist doch total normal, dass ich an solchen Veranstaltungen teilnehme und da auch meine Meinung sage und auch kritische Fragen stelle und auch mitreden will und mitgestalten will. Und bisher hat auf jeden Fall mich noch keiner gestoppt und auch nicht stoppen wollen. Also ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Und ja, ich glaube, mit diesem Selbstverständnis müssen wir auch alle da dran gehen. Ne?
Man muss es vorleben und zeigen, ja, wie es eben geht. Und das machst du und nimmst uns jetzt vor allen Dingen einmal mit. Wir machen jetzt unsere schöne Rubrik hier, die Taschenkontrolle, in deine Arbeitstasche, die du jeden Tag mit zur Arbeit bringst, damit du deinen Job machen kannst. Ich hatte dich ja gebeten, pack uns doch mal deine Tasche, so wie du sie immer am Alltag packst. Also ich sehe ja schon mal eine braune Handtasche. So, was ist da alles drin?
Also ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich keine Handtaschen. Ich bin
das ist eher eine Aktentasche, ne?
Kein Handtaschentyp, deshalb habe ich relativ viel, was vielleicht jemand auch in der Handtasche hätte, hier in dieser Aktentasche. Also es sind zwei Fächer. Ich habe einfach, da ist der Laptop drin und ein iPad und ganz viele Ladekabel. Also ich bin mit allem ausgestattet, was man brauchen könnte, wenn man mal irgendwie länger unterwegs ist. Hier dann auch noch eine Bluetooth-Box, die man anschließen kann und natürlich ein zusätzliches Ladekabel und Mehrfachstecker und so weiter.
Notizbuch. Wow, du hast wirklich einen halben Mediamarkt in deiner Tasche.
Notizbuch und hier vorne das, was man sonst so Schlüssel, Nasenspray, ein Parfüm.
Bist du so jemand, der nach Nasenspray süchtig ist? Weil da wird man ja schnell süchtig nach.
Nee, bin ich nicht, aber ich kann das überhaupt nicht haben, wenn die Nase verstopft ist.
Okay.
Und das kann ja mal passieren, ne?
Okay, aber wir müssen also nicht auf dich aufpassen, nein, es ist noch ein legitimer Gebrauch.
Genau, ein Labello ist noch dabei, Handy und hier Kopfhörer, ne?
Also das ist bei dir auch alles so geordnet hier, also ihr könnt das erst gerade nicht vorstellen, das ist wirklich so Fach für Fach alles geordnet, dann die ganzen Kabel auch. Ich bin ja so ein Chaot, ich vergesse ja auch ständig mein Ladekabel irgendwo, meine Ladekabel überleben nie länger als ein paar Monate.
Ja, ich habe mehrere Ladekabel an jeder Stelle, wo ich brauche, eins.
Auch hier im Haus?
Ja, ja, klar. Ich habe am Schreibtisch Ladekabel, in der Tasche Ladekabel, im Auto Ladekabel, überall, wo ich die gebrauchen kann. Damit das nicht passiert, weil das ärgert mich auch, wenn die da nicht da sind.
Ja, das ist immer ärgerlich. Mir hat ein großer Schalke-Fan, bekannter von mir, gesagt, dass du tatsächlich immer hier im Stadion, wenn du da bist, nach dem Spiel noch lange sitzen bleibst, wenn alle anderen schon gehen. Das hat er beobachtet.
Ja, das stimmt.
Was geht da in dir vor?
Ja, also ich bin ja immer schon so 2,5 Stunden vorm Spiel da und nachher auch. Und man hat ja relativ viele Termine, also manchmal haben wir bis kurz vor Anpfiff quasi Termine. Und ja, ich versuche da auch immer noch mal so ein bisschen runterzukommen und einfach Teil zu sein der Menschen, die ins Stadion zu kommen, die da auch Geld für ausgeben, die ja auch mit ihrem Dasein und den Tickets, die sie kaufen, ja uns das Ganze auch erst ermöglichen. Und ich war ja früher selber oft im Stadion und das ist schon was anderes, ob du in Funktion im Stadion bist oder du bist als Fan im Stadion. Und ich versuche in diesen paar Minuten immer so ein bisschen mich nochmal abzukoppeln von meiner Rolle, weil sobald ich wieder in diese VIP-Bereiche gehe, wird man angesprochen, muss man Gespräche führen, ist man wieder in seiner Rolle. Und da habe ich immer so ein bisschen Zeit, dann das nochmal einmal zu genießen und diese Stimmung aufzusaugen. Die es
einmal wieder gibt. Kurz Fan sein.
Ja, genau. Ja, genau. Und halt eben auch ein bisschen Energie zu tanken. Ne? Ich bin schon sehr angespannt bei den Spielen. Ich bin auch eher jemand, der intensiver das Spiel guckt. Also neben Peter Knebel war es ganz extrem unterschiedlich, weil der Peter, der sitzt da ja relativ ruhig. Musste mich immer schon ein bisschen zügeln. Der Matthias Tillmann ist da jetzt schon wieder ein bisschen aktiver. Muss dann ja immer auch gucken, was gibt man für ein Bild ab, ne? Wenn man da quasi sitzt in Funktion. Man wird ja immer in den ungünstigsten Momenten dann quasi gefilmt oder gezeigt oder beobachtet. Ja.
Das muss man kurz vielleicht nochmal erklären für alle, die bei Schalke nicht so drin sind. Matthias Tillmann, eben der neue Vorstandsvorsitzende. Ja. Peter Knebel, der ehemalige Vorstand, mit dem du aber lange Seite an Seite gearbeitet hast, eben damals auch auf den Wiederaufstieg hingearbeitet hast. Der liebe Peter Knebel hat in unserem Fußball-Podcast einfach Fußball bei Sven Pistor mal sehr von dir geschwärmt über eure Zeit damals. Und auch das haben wir nochmal rausgesucht.
Audiobeweis. Mit Christina verbindet mich natürlich schon mal eine Zeit auf Direktorenebene und das war sehr, sehr schnell, sehr, sehr vertraut. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man so eine Herausforderung vor sich hat. Also es kommt natürlich, diese Bilder kommen natürlich immer wieder, dass du da sitzt und sagst, ach, wie sollen wir das wuppen? Ich habe das deswegen hingekriegt, weil ich totales Vertrauen in sie habe und in ihre Fähigkeiten. Weil du kannst sowas nicht alleine machen. Das ist ein absoluter Trugschluss, dass man meint, Schalke gehört irgendeinem oder der ist der große Boss. und was wir in der Zeit da gewuppt haben und was sie vor allen Dingen auch in Bezug auf die Finanzlage geschafft hat, das mit ihrem Team natürlich zusammen, dass sie über die Jahre zusammengestellt hat, das ist großartig. Sie hat den roten Teppich verdient und auch, dass sie da alleine also rüberläuft.
Es wird einmal die Rühlhammersstraße in Gelsenkirchen geben müssen.
In Recklinghausen, glaube ich. In Recklinghausen.
Ja, der Peter.
Gibt's die Straße eigentlich schon?
Ach, die wird's auch wahrscheinlich nie geben, ne? Aber ja, also die Zeit war super intensiv, ne? Also da waren ja, da standen Peter und ich wirklich vor einer riesigen Aufgabe, die wir ja zusammen mit ganz vielen engagierten Mitarbeitern dann ja am Ende auch gewuppt haben. Und wenn ich so zurückgucke, und deshalb kann ich das ganz gut verstehen, wie er das beschreibt, wenn man jetzt so zurückguckt, in welcher Phase wir da waren mit Corona und all diesen Themen, Energiekrise und Krieg und Inflation und alles, was es da quasi gab, dieser ganze Gazprom-Deal. Und dann denkst du dir manchmal, wie konnte das eigentlich funktionieren? Wie hat das eigentlich geklappt? Ja, und da hilft mir natürlich, und das ist eigentlich, da ist der Peter für einen Sportler natürlich auch ja extrem anders gewesen als viele andere Sportler, hat uns geholfen, dass wir so strukturiert waren. Der Peter ist für einen Sportler auch extrem strukturiert und organisiert. Und du schaffst sowas natürlich, wenn du gut vorbereitet bist, wenn du einen Plan hast und wenn du einfach Schritt für Schritt genau diesen Plan abarbeitest. Und der Plan muss natürlich gut genug sein, ne, damit er dann nachher auch funktioniert oder genug Fallback-Optionen hat, falls was nicht funktioniert. Und wir haben einfach im Team, Peter und ich, aber auch ganz viele Mitarbeiter, uns ganz intensiv damit beschäftigt, wie das alles funktionieren kann und haben das dann einfach Schritt für Schritt abgearbeitet. Sonst sieht man ja auch irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und deshalb kann ich das verstehen, wie er das auch beschrieben hat, weil wir uns zwischendurch immer mal wieder gefragt haben, wie geht das eigentlich alles und wie kann man das schaffen in dieser Situation? Das hat wirklich gut geklappt mit dem Peter.
Wir gucken kurz einmal schon mal voraus auf die nächste Podcast-Folge, bevor du uns gleich noch sagen musst, was dir der Sport eben fürs Leben mitgibt und mitgegeben hat schon. Die nächste Folge werden wir mit Nadine Apetz aufzeichnen. Mhm. Die ist Boxerin gewesen, sehr lange, sehr erfolgreich. Es war die erste Frau, die als Boxerin für Deutschland bei den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Und du darfst ihr an dieser Stelle jetzt eine Frage hinterlassen. Welche Frage würdest du Nadine gerne stellen? Dann nehmen wir die mit nächstes
ja,
Mal.
Ja, Nadine, ich bin mal beim sportlichen Du. Was mich interessieren würde, ich habe von Boxen ehrlich gesagt gar keine Ahnung, muss ich gestehen. Ich habe ja beim Fußball so meine Erfahrung gemacht, auch mit der Familie. Meine Mutter war ja nicht ganz so begeistert, dass ich mich dann für den Fußball entschieden habe. Und mich würde interessieren, wie denn dein Umfeld, deine Familie darauf reagiert hat, dass du dich dann, du warst ja auch schon ein bisschen älter, genau für diese Sportart entschieden hast.
Super, die Frage nehmen wir natürlich mit. So jetzt, was hat dir der Sport für dein Leben bisher schon gegeben? Was ziehst du aus dem Sport?
Oh, das ist wirklich schwierig. Also ich mag die Emotionen beim Sport, also nicht nur beim Fußball grundsätzlich, auch den Leistungsgedanken beim Sport. Wir hatten das ja eben schon, dass so Sachen halb machen nicht so mein Ding sind. Deshalb ist schon das Thema Gemeinschaft, Emotionen und Leistung sind eigentlich, beschreibt das eigentlich ganz gut, was ich mit dem Sport verbinde. Ich tue mich auch deshalb jetzt gerade ein bisschen schwer bei den aktuellen Entwicklungen, die so gesellschaftlich passieren, dass gerade bei kleinen Kindern da sehr wenig Wert drauf gelegt wird. Ne? Nach dem Turnier kriegen alle eine Medaille, egal ob gewonnen oder verloren. Die Ehrenurkunde wird abgeschafft. Beim Leichtathletik, es wird alles nur noch nach Punkten irgendwie aufgeschlüsselt. Ich weiß nicht, ob wir uns als Gesellschaft einen Gefallen tun, wenn wir den Leistungsgedanken erst so spät zulassen in der Entwicklung von Kindern. Weil am Ende kommen wir ja in Deutschland und auch jedes einzelne Unternehmen nur voran, wenn wirklich gute Leistung erbracht wird. Und dafür braucht man eben auch leistungsstarke Personen. Und das muss natürlich auch trainiert werden und auch geweckt werden in Kindern. Jetzt kann man sich wahrscheinlich wirklich die Frage stellen, und da bin ich auch jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich bewandert, ab welchem Alter das dann passieren muss und ob das überhaupt in so frühen Jahren passieren muss. Ich merke nur, in vielen Gesprächen mit anderen Eltern oder auch jetzt mit der Generation meiner Eltern und auch was ich fühle, dass dieser Wechsel, der da jetzt gesellschaftlich vollzogen wird, zumindest mich total zum Nachdenken bringt, ob das der richtige Weg ist. Und ich merke zum Beispiel bei meinen Kindern auch, dass die auf jeden Fall auch gewinnen wollen und dass die sich auch freuen, wenn sie Medaille kriegen und auch einen Pokal kriegen und dass die schon irritiert sind, wenn dann alle einen kriegen, weil die ja auch schon verstehen, dass jetzt nicht alle gewonnen haben. Ja, deshalb ist für mich der Leistungsgedanke schon sehr, sehr prägend.
Was würdest du denn sagen? Bei uns hat ja tatsächlich immer die Gesprächspartnerin das letzte Wort. Deswegen, was würdest du sagen? Wie würdest du diesen Satz jetzt abschließend beenden? Dank Sport ist mein Leben
sehr ausgefüllt gewesen, aktuell ausgefüllt und hoffentlich auch in Zukunft ausgefüllt.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Und an dieser Stelle habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar hört mal beim Wintersport-Podcast von der Sportschau rein. Da reden die Wintersportstars über ihren Sport, über Privates, über Emotionen und auch über Rivalität. Host ist Julia Kleine. Sie hat zum Beispiel Josie Hofmann zu Gast. Auf Inlineskates ist Josie schon Welt- und Europameisterin geworden. Und jetzt will sie eben auch auf dem Eis den ganz großen Erfolg. Welche Herausforderungen so ein Umstieg bedeutet von einer zur anderen Sportart, auch das hört ihr im Wintersport-Podcast von der Sportschau.